Deutschlandfunk.
Hi, willkommen. Ihr seid im Hörsaal, einer Produktion von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen und finden für euch zweimal pro Woche wissenschaftliche Vorträge, senden die ganz pur, ohne Schnickschnack, damit ihr tief einsteigen könnt in aktuelle, relevante Themen. Und Ernährung ist genauso ein Thema.
Wir haben Stand heute die Situation, dass wir 200 Millionen Tiere jeden Tag weltweit schlachten, um unseren Fleischhunger entdecken zu können.
Was für eine Zahl. Schätzungsweise 200 Millionen Tiere täglich. Landtiere, um genau zu sein. Also alles, was im Wasser lebt und auch gegessen wird, ist da noch nicht enthalten in diesen 200 Millionen. Unser Redner heute will das hinter sich lassen. Was nicht bedeutet, dass er beispielsweise Fleischliebhaber zu Vegetarismus aufruft.
Wie wäre es denn, wenn wir tierische Proteine nicht mehr auf der Ebene eines Gesamtorganismus erzeugen, also mittels Schwein, Schaf, Rind, Huhn, sondern auf der zellulären Ebene?
Die Rede ist also von Fleisch aus dem Bioreaktor. Nick Lin He setzt große Hoffnungen in diese Entwicklung. Diese Technologie, meint er, die könne innerhalb der nächsten Jahre unsere Art, uns zu ernähren, ganz grundlegend verändern. Mit positiven Auswirkungen auf Emissionen und Welternährung, genauso wie auf Tierwohl und Preis. Nick Lin He ist Betriebswirt. Er hat die Professur für Wirtschaft und Ethik an der Universität Vechta inne. Er forscht zu den Themen nachhaltiger Konsum und zu disruptiven Innovationen. Für genau so eine hält er die Technologie, die es möglich macht, aus einer tierischen Stammzelle X Burger Patties zu züchten. Wie das Ganze funktioniert, wieso er diese Technologie für so aussichtsreich hält, das wird er im zweiten Teil seines Vortrages erläutern. Im ersten spricht er über die Psychologie hinter unseren Kaufentscheidungen, über Konsumforschung und über Sprunginnovationen. Gehalten hat er seinen Vortrag unter dem Titel Technologie als Gamechanger, wie kultiviertes Fleisch unsere Welt verändern könnte, am 5. Mai 2026 auf Einladung der Evangelischen Akademie im Rheinland und der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Ganz zu Beginn stellt er sich und die Motivation für seine Forschung ausführlicher vor.
Zunächst noch mal ein bisschen was zu meinem Hintergrund. Ich bin verhaltenswissenschaftlicher Experimentalökonom. Das heißt, ich beschäftige mich mit den Dingen, die bei den Menschen zwischen diesen zwei Ohrlappen passieren oder manchmal auch nicht passieren, und frage danach, wie kriegen wir es denn hin, bessere Entscheidungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu treffen. Und im Rahmen dessen beschäftige ich mich, wie auch angesprochen wurde, mit dem Thema nachhaltiger Konsum. Dieses Thema mache ich mittlerweile ja seit 2 Jahrzehnten fast schon. Was immer ganz interessant ist, ist auf der einen Seite das Potenzial, was wir hier haben, auf der anderen Seite aber das, was dann in der Realität passiert. Also nachhaltiger Konsum gilt hier als einer der großen Stellhebeln, um die Ziele, die wir haben auf der Gesellschaft, sprich Millennium Development Goals und Co., Sustainable Development Goals etc., um die erreichen zu können. Ja, und in dem Kontext stellen wir fest, dass ja Produktion und Konsumtion zwei Seiten derselben Medaille sind. Und wenn wir uns als Konsumierende alle beim Kauf auf ökologische und soziale Aspekte mit fokussieren würden und die mit berücksichtigen bei der Kaufentscheidung, dann würden wir es ziemlich schnell hinkriegen, auf dem Weg einer nachhaltigen Entwicklung zu kommen. Das Schöne ist, wir haben diverse Studien, die zeigen, jawohl, wir als Konsumierende sagen regelmäßig, wir wollen unseren Beitrag leisten. Für uns sind Nachhaltigkeitsaspekte beim Einkauf wichtig. Und wir sind sogar gerne bereit, dafür auch ein bisschen mehr zu bezahlen. Das ist die eine Seite. Wenn man jetzt mal in die Praxis schaut, wie verhalten wir uns denn wirklich im Supermarkt, am Point of Sale, dann müssen wir feststellen, nicht ganz so, wie wir es vorher in den Studien formuliert haben. Also wir sehen es gerade im Bereich Lebensmittelernährung. Wir sind da hierzulande eher so die Geizhälse. Unser Anteil an Ausgaben für Lebensmittel in Bezug auf unser Gesamtbudget ist global gesehen schon so eher im unteren Bereich anzusiedeln. Am Ende des Tages, wenn man es ganz böse pointiert formuliert, kann man sagen, wir haben eigentlich drei Dinge, die bei uns im Massenmarkt zählen, wenn wir über Ernährung sprechen. Das ist Preis, Preis und Preis. Und darauf kann man leider wirklich vieles runterbrechen. Ja, und ausgehend davon ist dann natürlich die Frage, wenn wir am Ende des Tages nur auf Preis, Preis, Preis aus sind und dann am Point of Sale auch gar nicht mehr uns daran erinnern, dass wir eigentlich gesagt haben, wir wollen mehr auf Nachhaltigkeit gucken. Was heißt denn das für den faktischen Stellhebel, den wir als Konsumierenden haben? Ja, ich bin mittlerweile, das war dann kurz nach meinem Wechsel an die Universität Vechta, für mich zu der Entscheidung gekommen, so schön das auch ist, das Thema nachhaltiger Konsum und so gerne ich das mache, am Ende des Tages sehen wir, dass es eigentlich nicht die Zugkraft hat, die wir dem gerne zubilligen, vor dem Hintergrund, dass wir hier ein sogenanntes Attitude-Behavior-Gap haben, also Auseinanderfallen zwischen dem, was wir sagen und dem anderen, was wir dann faktisch tun. Und ich würde sogar noch ein bisschen zuspitzen nochmal auf die Aussage, so wie es aktuell läuft, müssen wir uns als Konsumierende an die eigene Nase fassen und ganz klar sagen, wir sind momentan kein Treiber für Nachhaltigkeit, sondern wir gehören zu den Bremsern. Ich habe für mich eigentlich schon immer, als ich mich für diesen Weg der wissenschaftlichen Karriere im Bereich Wirtschaftsethik entschieden habe, gesagt, ich will Forschung mit Sinn machen, ich will was verändern. Das hat sich dann so ein bisschen gebissen an der Stelle, als ich realisiert habe, dass das Thema nachhaltiger Konsum so richtig, so schön es auch ist, gar nicht funktioniert oder nicht den Stellhebel auslöst, den wir gerne hätten. Und dann war für mich dann die Frage, was machst du denn damit mit dieser Erkenntnis? Und das war der Punkt, dass ich dann gesagt habe, da muss ich wohl anerkennen, dass wir es nicht schaffen, auf Ebene von Verhaltensweisen Nachhaltigkeit zu realisieren. Ja, was ist die logische Konsequenz? Wenn wir Verhalten nicht ändern können, weil am Ende des Tages Menschen nicht bereit sind, im Namen von Nachhaltigkeit auf irgendetwas zu verzichten, da müssen wir Produkte und Dienstleistungen ändern. Oder anders formuliert, wir brauchen Dinge, die wir konsumieren können, ohne den großen ökologischen, sozialen Fußabdruck, den wir heute haben. Dann haben wir nämlich wieder eine ganz andere Spielsituation. Und genau dieser Gedanke war dann der Startpunkt für den Aufbau eines neuen Forschungsbereichs, der so schön unter dem Namen firmiert, Sprunginnovationen für eine nachhaltige Entwicklung. Also Sprunginnovationen sind all die großen Dinge, mit denen wir bestehende Pfadabhängigkeiten verlassen, mit denen wir Dinge radikal neu machen, wo neue Märkte entstehen, wo auf einmal neue Akteure, Akteurinnen in den Markt reinkommen. Also die großen Innovationen, angefangen von der Elektrizität über das Flugzeug bis hin zum Internet und der künstlichen Intelligenz, all das sind so ja die Sprunginnovationen, die uns allen präsent sind. Ja. Ich war da ein bisschen erstaunt, als ich festgestellt habe, die meisten Menschen teilen meine Faszination für Sprunginnovation, für Nachhaltigkeit gar nicht so sehr wie ich, sondern typischerweise sehen wir ja zurückhaltende Reaktionen, ein bisschen Ängstlichkeit, viele Fragezeichen, wenn man einzelne Technologien sich mal anschaut. Oder anders formuliert, wir haben so eine gewisse Tendenz, dass wir es gerne hätten, dass irgendwie alles schon so ein bisschen bleibt, wie es denn ist. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir ja regelmäßig mit Scheuklappen durch die Welt laufen, egal in welches Zeitalter man guckt. Dieses Gefühl, es ist eigentlich schon alles da, was man erfinden könnte. Dieses Gefühl, das haben wir seit Hunderten von Jahren immer wieder. Man sieht auch immer wieder Zitate von damals, die genau in diese Richtung gehen. Und das hängt damit zusammen, dass wir uns oftmals nicht vorstellen können, wie radikal Veränderungen sein werden und sein könnten. Damit laufen wir in bestimmte Problembereiche rein. Ein Problembereich konstituiert sich daraus, dass wir, wenn wir über Technologien sprechen, über Innovationen sprechen, über Sprunginnovationen sprechen, dann haben wir nicht nur einen solchen Diskurs per se, sondern wir gestalten auch automatisch die Zukunft mit. Man spricht von der sogenannten Performativität. Das heißt, die Art und Weise, wie wir über Innovationen sprechen, beeinflusst dann zum Beispiel, ob wir entsprechende Finanzierungsstrukturen hinbekommen, ob wir ein Ökosystem aufbauen, was genau solche Innovationen fördert, oder ob wir sie nicht gleich am Anfang gewissermaßen totreden. Das heißt, für mich ist es wichtig, über Innovationen in einer Art und Weise zu sprechen, dass wir Menschen mitnehmen können, dass wir sie begeistern können, um ihnen zu zeigen, welches Potenzial wir eigentlich haben. Ja, und das ist dann auch genau der Punkt, wo ich dann gerne sage, dann lassen wir uns doch mal ein bisschen reingucken. Was gibt es denn an Innovationen? Wie wird denn die Welt aussehen in 24 Jahren 2050? Und ich glaube, wir tun gut daran, wenn wir uns an der Stelle darauf beziehen, zu sagen, wir werden die Welt in 24 Jahren vom heutigen Standpunkt aus so nicht wiedererkennen. Es wird sich vieles, vieles ändern. Ich würde sogar sagen, es wird sich nahezu alles ändern. Oder anders formuliert, die Frage ist nicht, ob sich Dinge ändern, sondern eigentlich nur noch wann. Und das mit dem Wann ist immer so eine schwierige Situation. Ja, die Zeitpunkte sind immer schwierig vorherzusagen. Wir haben es gesehen, künstliche Intelligenz, Durchbruch 2022, November mit ChatGPT auf einmal, weil man den Use Case hatte und es greifen konnte. die Forschung ist natürlich schon viel, viel älter und das, was wir in der Praxis auch sehen, was gemacht wurde. Aber wir brauchen immer so diesen einen Moment, wo es dann auf einmal losgeht. Lass uns noch ein bisschen was angucken, was 2050 denn schon der Fall sein dürfte. Und ich fange mal ganz einfach an mit einem, ja, quasi einem No-Brainer. Ich glaube, 2050 sind wir so weit, dass junge Menschen keinen Führerschein mehr machen werden. Und ich vermute auch, dass sie mittlerweile an dieser Stelle auch so eine grundlegende Idee haben, warum nicht? Weil wir dann die künstliche Intelligenz auch so weit vorangetrieben haben in Verbindung mit autonomem Fahren, dass wir keine Fahrerin, keinen Fahrer mehr brauchen. Sie sehen ja heute schon, wo wir im autonomen Fahren stehen. Gut, nicht hierzulande, aber wenn Sie mal rüber gucken ins Silicon Valley oder auch nach China, nach Shenzhen, ja, da sieht man es auf den Straßen, was da eigentlich passiert. Ja, ich glaube, man muss sich auch dran gewöhnen, ganz klar sich einzugestehen, die künstliche Intelligenz ist die bessere Autofahrerin im Vergleich zu uns. Und viele weitere Vorteile, die damit verbunden sind. Die Autos können dann in Zukunft miteinander kommunizieren, die nehmen sich dann die Route vor, wo keine Staus sind. Abfahrzeiten können neu geplant werden, in Abhängigkeit der Verkehrslage und vieles andere mehr. Und ja, all diese Vorteile, glaube ich, lassen es dann schnell greifbar werden, warum für junge Menschen es überhaupt nicht mehr attraktiv sein wird, noch einen Führerschein zu machen. Spannend übrigens, so kleiner Einwurf an der Stelle, wenn man sich anschaut, was diskutieren wir denn? Wir diskutieren ja gerade jetzt hier auch auf der politischen Ebene so eine Neuorganisation des ganzen Führerschein-Ausbildungssystems in Deutschland. Müsste man schon einen Schritt weitergehen und auch fairerweise sagen oder die Frage stellen, wie sieht es denn aus, wirklich dann mit diesem Geschäftsmodell Fahrschule in Zukunft? Sollten wir nicht da eher ansetzen, um ein bisschen das Thema anders zu drehen, anstelle jetzt hier noch im bestehenden System Anpassungen vorzunehmen, wo das Ende doch wohl absehbar ist? Ich komme aufs nächste Beispiel. Ja, wir kennen das heute alle, Online-Shopping und Co. Wir suchen uns Dinge aus, die wir in den Warenkorb legen, drücken den Knopf, kaufen dann diese. Das könnte in Zukunft 2050 gänzlich anders aussehen. Wir brauchen nicht mehr den Knopf drücken, sondern Waren werden automatisch an die Tür geliefert. Und in dem Moment, wo wir das Paket aufmachen, haben wir so den Puls, ja, das ist genau das, was ich eigentlich gerade haben wollte. Super, dass das klappt. Von der Grundlogik her haben wir damit das fortgesetzt erstmal, was wir seit Jahren oder schon länger auch sehen, nämlich eine zunehmende Geschwindigkeit, bis wann wir Produkte haben. Also wir kennen es ja heute vom großen Versandhändler, das am nächsten Tag geliefert wird. Mittlerweile gibt es auch die Same-Day-Delivery oder teilweise gibt es auch schon erste Versuche mit Drohnen und vieles andere mehr. Es gibt die Schnelllieferdienste von Supermärkten und vieles andere mehr. Also es geht immer, immer schneller. Und ja, von der Logik her, das Schnellste ist, dass wir etwas bekommen, noch bevor wir selbst wissen, dass wir das gerne hätten. Das wäre so, ja, gewissermaßen die Endstufe. Wie soll das funktionieren? Das basiert auf Predictive Analytics. Also einfach formuliert haben wir es hier wieder mit einer bestimmten Form von künstlicher Intelligenz zu tun, Auswertung von großen Datenbanken. Und am Ende des Tages ist es nur eine Frage der Anzahl von Datenpunkten, die wir von einer Person haben, um zu prognostizieren, was diese Person morgen, übermorgen, nächsten Monat gerne hätte. Wir sind da schon gut unterwegs. Wir hatten auch schon Studien in dem Bereich gesehen, die durchgeführt wurden, wo man halt zum Beispiel mal Pizza ausgefahren hat ohne Bestellung in Abhängigkeit von prognostizierten Bestellungen am Abend und vieles andere mehr. Also wir gehen sehr, sehr in diese Richtung. Und ja, an der Stelle kriegt man dann auch noch mal so ein anderes Gefühl dafür, warum eigentlich unsere persönlichen Daten so wertvoll sind und alle Unternehmen die gerne hätten, weil man mit diesen Daten dann wirklich schöne Sachen machen kann. Wird auch jenseits von Konsum eingesetzt, bei der Polizeiarbeit zum Beispiel, Predictive Analytics, also wenn man sich anschauen will, ob es irgendwo eine erhöhte Gefahr von Einbrüchen gibt, da wird sowas dann auch genutzt. Also Sie sehen, ja, das Thema in die Zukunft sehen, wird in gewisser Weise greifbar. Ja, Robotik entwickelt sich rasant. Ich habe noch vor einigen Jahren, das war noch kurz vor Corona, einen Roboter-Lehr-Lehrraum in Vechta aufgebaut mit noch Cobots, also einfach nur einfach einen Roboterarm, mit dem man interagieren konnte. Wir sind heute viel, viel weiter. Wir sehen jetzt, dass Roboter zum einen auch noch soziale Kompetenzen bekommen. Sie können mit uns sozial interagieren. Das heißt, nicht nur einfach Dinge tun. Und wir brauchen das Ganze vor dem Hintergrund, dass wir zum Beispiel hierzulande einen Fachkräftemangel in der Pflege haben, im Gesundheitssystem allgemein. Und wir wissen, es geht ja nicht nur um Handgriffe, sondern es geht darum, auch mit Menschen zu sprechen, Interaktion zu kommen. Und deswegen wird es wichtig, dass wir soziale Kompetenzen auf der Robotikseite kriegen. Und da verschwimmen dann Robotik und künstliche Intelligenz zusammen. Wenn das Ganze noch verbindet mit dem Thema humanoide Roboter, ja, dann muss man am Ende des Tages sich darauf einstellen, dass irgendwann so die Grenze zwischen Mensch und Maschine fallen wird. Und ja, das ist dann auch so die Vorlage für meine zugegebenermaßen etwas steile These zu sagen, in Zukunft werden Roboter für uns Familienmitglieder sein, die mit uns am Frühstückstisch sitzen. Wenn man so ein bisschen das mal vielleicht einordnet auch, wir kennen ja schon Roboter heutzutage, die wir zu Hause haben, Staubsaugerroboter oder den Rasenmäherroboter. Über die Hälfte gefühlt, also zumindest das ist keine Studie von meiner Seite, aber von dem, was ich mitnehme, wenn ich die Frage mache, wer hat denn schon einen Namen für seinen Roboter? Über die Hälfte derjenigen hierzulande gefühlt gibt den Roboter Namen. Also wir sehen schon, wir vermenschlichen selbige. Also sie sehen neue Dinge in der Entwicklung, ganz neu denken, was passieren könnte. Ja, und dann kommen wir natürlich auch zu dem, was ich Ihnen schon oder was Sie hier auch besonders interessiert, kultiviertes Fleisch. Wie könnte das Ganze im Vertrieb aussehen? Wir können die Situation haben, dass wir gar keine großen dezentralen Systeme mehr brauchen mit Schlachthöfen und so weiter und so fort, sondern zum Beispiel sagen, ja, wir machen das quasi wie in so einer kleinen privaten Brauerei. Da haben wir den Bioreaktor, da wird ja auch Bier gebraut drin. Den nutzen wir jetzt nicht zum Bierbrauen, sondern wir brauen, erzeugen, kultivieren, genauer gesagt, kultivieren damit Fleisch. Und dann hat vielleicht jede Burgerkette oder jede Burgerrestaurant einen solchen Bioreaktor stehen und dann wird dann frisch gezapft, wenn wir mal beim Bierbild bleiben, die Grundzutat für unser schönes Burgerpetit dann rausgelassen. Ich sage Ihnen gleich noch mehr zu den Technologien, die sich dahinter verbergen, hinter dem ganzen Thema kultiviertes Fleisch. Zunächst aber erstmal nochmal ein kleiner Ausflug darin zu fragen, das, was ich Ihnen ganz schnell vorgestellt habe. Wie ernst sollten Sie es nehmen? Ist es Science oder ist es Fiction? Vermutlich können Sie erahnen, dass ich darauf plädieren werde, es ernst zu nehmen und als wissenschaftlich gehaltvoll zu betrachten. Und der Grund liegt an dem, was Sie hier sehen. Für die, die es gerade jetzt nicht sehen, es ist ein Blatt Papier auf dem Boden. Und zwar mit einer Dicke von 0,13 Millimetern. Ich zeige Ihnen dieses Blatt vor dem Hintergrund, dass wir das jetzt einmal gedanklich falten. Und ich würde das mit Ihnen dann 50 Mal falten. Sie dürfen einmal für sich überlegen, wie hoch dieser Turm aus dem gefalteten Blatt Papier wird. Wie gesagt, 0,13 mm, wir falten das 50 Mal. Lassen Sie mal außen vor den Faltwiderstand und die Ränder beim Falten. Wir gehen davon aus, dass das möglich wäre. Ja, und die Antwort ist, dieser Turm würde von der Erde bis zur Sonne reichen. Was Sie dahinter haben, ist exponentielles Wachstum. Und exponentielles Wachstum ist die Basis für unsere Technologieentwicklung. Was wir haben, ist eine rasant ansteigende Kurve, wie es in Exponentialfunktionen üblich ist. Exponentialfunktion heißt immer, am Anfang, in den ersten Jahren, haben wir sehr kleine Zahlen, die sind unspektakulär, da passiert nichts. Aber irgendwann gibt es diesen Hockeystick-Effekt, wo dann die Entwicklung steil, rasant nach oben läuft. Und so schnell können wir gar nicht gucken, wie wir auf einmal in ganz anderen Dimensionen sind. Also deswegen dieses Beispiel von 50 Mal Papier falten und bis zur Sonne kommen, das ist schon sehr greifbar an der Stelle. Und diese Logik, die wir hier sehen, Exponentialwachstum, die sehen wir in einer der grundlegenden Technologien, ja, die Basis für vieles andere bildet, Halbleiter, Prozessorengeschwindigkeit, Transistoren und vieles andere mehr. Lassen wir das mal zusammenfassend als Rechenpower durchgehen an der Stelle. Was wir so schön haben, ist das sogenannte Mooresche Gesetz, der einmal in den 70er oder 60er war das sogar schon, formuliert hat, die Anzahl an Transistoren, die in einen integrierten Schaltkreis festgelegter Größe passen, verdoppelt sich alle 12 Monate. Gut, Herr Moore war vielleicht ein bisschen zu optimistisch. So rückblickend sagt man, wir liegen so irgendwie Pi mal Daumen bei 18 Monate. Verdopplung von Leistungsdimensionen im Bereich von Rechenleistung. Und das seit den 70er Jahren. Und Sie wissen, wie hoch Sie kommen mit 50 Mal Falten eines Papiers. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wo wir auf der Technologieseite liegen. Die Älteren von Ihnen können sich vielleicht noch erinnern an den C64, den Sie mal genutzt haben, den alten beigen Brotkasten, 64 Kilobyte Arbeitsspeicher. Und jetzt schauen Sie mal auf Ihr Handy. Ihre Handys werden alle nicht Kilobyte Speicher haben, sondern die sind im Gigabyte bereit mittlerweile. Also auch da sehen Sie, wo das dann greifbar wird, diese riesige Technologieentwicklung. Ich mache einen ganz kleinen Ausblick und lasse ich Sie auch in Ruhe mit Rechenleistung. Das, was wir an Technologieentwicklung gesehen haben im Bereich der Computer, war gestern. Wir sehen schon den nächsten Technologiesprung, Quantencomputer. Ganz kurz erklärt, der Computer, den wir kennen, basiert auf der Logik 0 und 1, das Bit, Strom aus, Strom an. Der Quantencomputer ist ein bisschen anders. Der sagt nicht, das Qubit sagt nicht, ich bin entweder 0 oder 1, sondern es sagt, ich bin quasi beides. Also man nutzt sich bestimmte Eigenschaften aus der Quantenmechanik, nutzt man hier. Unter anderem die Superposition, die Quanten einnehmen können. Und das ist eine ganz andere Beschleunigung nochmal in der Art und Weise, wie Rechnungen möglich sind. Wird gerade wichtig, wenn wir über lineare Optimierung sprechen, über Forschung, Entwicklung etc. Da kommt dann die Power richtig zum Tragen. Und ja, wir sind jetzt noch in dem Stadium, dass wir da erst nochmal ja vor allem im Labor arbeiten. Sobald wir aber schaffen, diese Quantencomputer auch in die praktische Anwendung regelmäßig reinzubringen, werden wir nochmal ein ganz anderes Leistungsniveau sehen und eine ganz andere Beschleunigung, eine ganz andere Technologieentwicklung. Um das greifbar für Sie zu machen. Anfang letzten Jahres, 2025, hat Google einen Quantenchip vorgestellt mit dem Namen Willow. Und dieser Quantenchip hat den damals weltweit besten Supercomputer deutlich überflügelt. Und zwar hat er eine theoretische Aufgabe in unter 5 Minuten gerechnet, wohingegen der beste Supercomputer einen Zeitraum von unvorstellbaren 10 Septillionen Jahren gebraucht hätte. Ein Zeitraum, der älter ist, als das Universum schon existiert. Also wir reden über ganz andere Dimensionen. Wir reden darüber, dass wir dann damit auch sowas wie digitale Zwillinge erschaffen können. Wir verlagern Forschung raus, ja, aus dem Labor, aus dem Trial-and-Error-Bereich, rein in die Prozessoren, wenn man so will. Deswegen In Silicio ist auch schon mittlerweile ein Begriff, der genau darauf anspielt, dass wir halt Forschung in Zukunft ganz anders betreiben werden und auch viel, viel schneller sein werden. So, wenn man das einmal sich vor Augen führt, dann wird es, zumindest mir geht es so, dann wird es einfacher, sich vorzustellen, warum denn Sprunginnovationen in der Tat so mächtig und schnell sein können, um uns aus vielen Problemen, die wir als Gesellschaft heute haben, zu lösen. Das heißt, uns dahin zu bringen, dass wir eine enkeltaugliche Erde hinterlassen. Und eines der großen Felder, wo wir es drauf sehen werden müssen, ist der Klimawandel. Werden Sie mittlerweile auch alle wissen, das 1,5-Grad-Ziel, was wir uns als Weltgemeinschaft mal gesetzt haben für dieses Jahrhundert, das werden wir nicht erreichen, werden wir nicht halten können. So wie es aussieht, steigen die Chancen immer mehr, dass wir es schon dieses Jahrzehnt erreichen werden. Ja, wir laufen so eher so in stramm 3 plus oder noch mehr Grad zu und selbst dann bräuchten wir noch diverse Anstrengungen. Also es ist nach wie vor so, wir sind noch im aufsteigenden Ast der CO2-Emissionen. Also wir haben noch gar nicht den Peak erreicht, sondern emittieren munter fleißig weiter. Ja, da kann man sich mal überlegen, wie sollten wir Veränderungen hinkriegen mit den bestehenden Verhaltensmustern ohne Technologie? Aus meiner Sicht eher schwierig. Und jetzt schauen wir uns an, und das hat mich dann auch zum Thema Ernährung gebracht, wo kommen denn eigentlich so die großen Emittenten von CO2 und Treibhausgasemissionen her? Und einer der großen Sektoren ist unser Ernährungssystem. Also man sagt so Pi mal Daumen, knapp ein Drittel der vom Menschen gemachten Treibhausgasemissionen, der kommt aus unserem globalen Ernährungssystem. Also, da ist natürlich alles mit drin, der Futtermittelanbau. Da ist mit drin, dass wir für den Anbau von Futtermitteln auch immer wieder Flächen brauchen und dann leider Gottes auch immer wieder Regenwald abholzen dafür, Monokulturen anlegen. All das spielt da mit rein in die entsprechenden Berechnungen. Ja, und wenn man dann weiterschaut von diesen, ja, gut einem Drittel der menschengemachten Treibhausgasemissionen, wo kommen denn dann die wiederum her? Also, was führt denn dazu, dass wir so einen großen Fußabdruck bei der Ernährung haben? Und dann landen wir sehr schnell bei tierischen Proteinen. Auch da haben wir diverse wissenschaftliche Studien, die sind eigentlich alle so, dass die sagen, bei über 50% liegt der Anteil an tierischen Proteinen hintendran bei unserem großen ökologischen Fußabdruck oder CO2-Fußabdruck bei unserem Ernährungssystem. Hier eine Studie einmal von vor ein paar Jahren, die nochmal herausstellt, eventuell haben wir da eher untertrieben. Die gehen eher so in plus 60%. Also es ist auf jeden Fall ein signifikanter Bereich, den wir da haben, der aus tierischen Proteinen erzeugt wird. Ja, und der größte Fußabdruck wiederum von den tierischen Proteinen, der kommt von unserem Fleischkonsum. Und dieser Fleischkonsum, der führt auch mit sich, bringt mit sich, und jetzt kommen wir so ein bisschen rein, so einen ersten ethischen Aspekt für heute. Wir haben Stand heute die Situation, dass wir 200 Millionen Tiere jeden Tag weltweit schlachten, um unseren Fleischhunger decken zu können. Da sind übrigens nicht Meerestiere eingerechnet, sondern das sind rein die Landtiere. Das Ganze wird jetzt noch mal ein bisschen verschärft durch die nächste Information, die ich Ihnen gebe. Wir sind jetzt auch hier auf einer Spur unterwegs, bei der wir einen steigenden Fleischkonsum sehen werden. Wir haben zwei Aspekte, zwei Dinge, die da reinspielen an den steigenden Fleischkonsum. Das eine ist, wir haben eine steigende Weltbevölkerung. Wir sind jetzt bei gut 8 Milliarden. Wir werden bis 2050 bei knapp 10 Milliarden wahrscheinlich sein. Und wir haben steigendes Wohlstandsniveau. Und beide Faktoren führen dazu, dass die Fleischnachfrage zunehmen wird. Also gerade dieses steigende Wohlstandsniveau führt zu einer überproportionalen Zunahme nach Fleisch. Fleisch ist auch ein Statussymbol. Und das führt dann dazu, dass wir Prognosen haben, bis 2050 werden wir von heute nochmal um ja, vielleicht 60% nach oben gehen. Wenn man sich anschaut, was das bedeuten würde für das heutige landwirtschaftliche System, dann muss man ganz klar sagen, das können wir damit gar nicht decken. Also es würde die Tragfähigkeit der Erde komplett überlasten. Es ist nicht möglich. Das heißt, das System, was wir jetzt haben, ist an der Grenze. Und genau deswegen kommt dann der Sprung rein, zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir hier einmal mal gucken, dass wir tierische Proteine nicht mehr auf der Ebene eines Gesamtorganismus erzeugen, also mittels Schwein, Schaf, Rind, Huhn, sondern auf der zellulären Ebene. Und deswegen ist auch der Begriff da der zellulären Landwirtschaft. Und diese zelluläre Landwirtschaft ist der Ansatz, bei dem wir tierische Proteine eben genau auf dieser Zellebene erzeugen. Beim Fleisch spricht man vom klassischen zellulären Ansatz in der Form, dass ich Ihnen gleich zeigen werde, dass wir Zellen multiplizieren lassen. Man kann auch Milchproteine erzeugen. Da nutzen wir meistens typischerweise eine Fermentationstechnik und es wird deswegen auch als azellulärer Ansatz bezeichnet. Und dann haben Sie schon mal den Begriff zelluläre Landwirtschaft gehört. Ja, das ist wahrscheinlich das bekannteste Bild, was Sie haben, so ein bisschen ja, Hackfleisch in der Petrischale. Sehen Sie immer wieder in den Medien. Dazu muss man sagen, ja, das ist für die Medien ein schönes Bild. So ganz richtig trifft es die Realität nicht. Es wird nicht in solchen Petrischalen erzeugt, sondern es wird im großen Bioreaktor, wie schon gesagt, erzeugt. Zeige ich Ihnen gleich noch die einzelnen Schritte. Jenseits dessen, wie Sie sich das vorstellen können, ist auch dieses Bild interessant. Was Sie hier sehen, ist ein Spaghetti-Nest mit einem schönen Hackfleischklößchen drin. Und das Besondere ist, dieses Hackfleischklößchen ist eben nicht mehr am Tier gewachsen, sondern es kommt aus einem Bioreaktor. Es ist aber genau das gleiche Fleisch, was Sie kennen. Also wenn Sie das probieren, würden Sie sehr vermutlich nicht feststellen, wenn Sie es nicht wissen, dass das eben anders erzeugt wurde als das, was uns bekannt ist. Und das macht es so spannend. Wir reden jetzt darüber, dass wir nicht ein neues Produkt haben, sondern wir reden darüber, dass wir das gleiche Produkt haben, nur anders herstellen. Und das ist so ein ganz entscheidender Punkt, Aspekt, warum nachhaltiger Konsum hier funktionieren könnte. Weil Leistungsdimensionen erhalten bleiben. Komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen, wenn ich Ihnen so ein paar Fakten zu kultiviertem Fleisch erzählt habe, wie das in einzuordnen ist mit dem Thema auch Akzeptanz bei Konsumierenden. Wie funktioniert das Ganze? Das wird wahrscheinlich jetzt so die Frage bei Ihnen sein. Und wie gerade angedeutet, wir sind hier beim Fleisch beim zellulären Ansatz. Wir fangen an, dass wir eine Zellspende einem Tier entnehmen. Ja, wir sind immer an den sogenannten Stammzellen interessiert. Diese Stammzellen, die sind bei der Nahrung mit drin, die können wir aussortieren. Es gibt auch Möglichkeiten, aus ausdifferenzierten Zellen wieder Stammzellen zurückzugewinnen, die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Jenseits dessen, egal wie wir es machen, wir arbeiten mit den Stammzellen, die wir haben und bringen sie quasi in einen teilungsfreudigen Zustand hinein. Und dann haben wir quasi so eine Art Anzucht, könnten wir sagen, von Zellen. Und mit denen können wir dann einen Bioreaktor animpfen. Also wir überführen dann diese Zellen in einen Bioreaktor hinein und dort werden sie gefüttert. Sie werden gefüttert mit den Nährstoffen, die sie brauchen, um zu wachsen, also das heißt, sich zu teilen. Da kommen dann rein Aminosäuren, da kommen rein Proteine, Salze, vieles andere mehr. Ja, wenn die Zellen dann entsprechend in diesem Bioreaktor sich vermehren, dann einfach formuliert entstehen so Fleischfasern, die differenzieren wir später noch aus, entweder in typischerweise Fettfasern oder Muskelfasern. Das ist ja das, was wir gerne essen, auf dem Teller haben. Und das Ganze im Bioreaktor, bis wir dann so dabei sind, das zu ernten, dauert ein paar Wochen. Also geht je nach Tierart dann deutlich schneller als in der Realität. Also gucken wir aufs Rind, da ist es deutlich der Zeitvorteil. Und dann ernten wir so eine Zellmasse, die wird dann aufbereitet und ganz einfach formuliert kriegen wir dann so etwas raus, was wir vergleichen können mit ja, Hackfleischbret. Also deswegen diese erste Grafik oder das erste Bild, was Sie gesehen haben in der Petrischale. Das geht dann so in die Richtung, was wir dann verarbeitet haben. Und aus dieser Grundstoff können wir alles herstellen, was wir heute kennen, was sogenannte unstrukturierte Produkte sind. Also Hackfleischbällchen, Chicken Nuggets, Hamburger Patties, Bratwürste, für die Bayern noch ein Leberkäse. Das funktioniert. Wenn wir dann drüber reden, wie sieht es denn aus mit dem Entrecot, Steak oder so weiter, also strukturierte Produkte, da brauchen wir weitere Technologien. Das kriegen wir noch nicht hin, sondern da brauchen wir noch sowas wie 3D-Druckverfahren, die ja vorhin ja auch schon im Chat angesprochen worden sind. Da gibt es verschiedene Ansätze. Das wird noch ein bisschen länger dauern. Aber das, was wir haben mit unstrukturierten Produkten, das funktioniert heute schon. Und ja, schon ein paar Jahre sogar. Der sogenannte Proof of Concept wurde 2013 vorgenommen, gezeigt. Da wurde der erste Burger aus kultiviertem Fleisch in London zur Verkostung angeboten. Also wir wissen, es funktioniert. Die große Herausforderung jetzt liegt darin, das Ganze zu überführen in den großen Maßstab. Und dann reden wir über Reaktoren mit 20.000 Liter Fassungsvermögen, vielleicht 50, vielleicht 100.000. Und da ist die Herausforderung zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass sich die Zellen in diesen großen Bioreaktoren auch groß fühlen. Man kann sich ja vorstellen, da ist ein ganz unterschiedlicher Druckbereich. Die ganz unten sind, ja, die haben es ein bisschen kuscheliger als die ganz oben liegen. Deswegen gibt es sogenannte Rührreaktoren, mit denen man halt die ganzen Sachen in Bewegung hält und andere Ansätze. Also das ist das, woran man gerade arbeitet, die Überführung von dem aus dem kleinen Maßstab heraus in den großen Maßstab. Und das ist auch das, was man braucht am Ende des Tages, um dann wirtschaftlich zu werden. Gehen wir ein bisschen weiter rein. Wo stehen wir denn jetzt? Was wissen wir davon? Was wissen wir noch nicht? Also ich habe Ihnen ja schon gesagt, geschmacklich wird es dementsprechend, was wir kennen. Und das wurde auch erstmal 2022 in Israel bestätigt, in einer Blindverkostungsstudie mit Food-Expertinnen und Experten. Und die konnten am Beispiel von kultiviertem Hähnchenfleisch keinen Unterschied feststellen zwischen dem konventionell erzeugten und dem kultivierten Hähnchenfleisch. Also wir sehen, es ist möglich, es genau geschmacklich identisch zu machen. Und das ist auch der große Unterschied zu den pflanzenbasierten Fleischersatzprodukten. Die schmecken nur so ähnlich wie ihre fleischhaltigen Pendants. Wir sind hier in einem Bereich, wo wir quasi perfekte Substitute erzeugen könnten. Ja, Thema Umwelt, ökologischer Fußabdruck von unserem Fleischkonsum hatte ich ja schon angesprochen. Hier haben wir eine Technologie jetzt mit kultiviertem Fleisch, die das deutlich verändern könnte. Man muss immer ein bisschen vorsichtig sein bei den Zahlen, vor dem Hintergrund, wir haben hier noch keine Produktion im großen Maßstab, im industriellen Maßstab. Wir haben nur im kleineren Maßstab momentan die Situation, von dem wir Daten abgreifen können. Das heißt, das, was an Studien existiert, das basiert immer auch auf Schätzungen, auf Forecasts hinten drauf. Und wir haben sowohl Studien, die sehr positiv sind, als auch welche, die weniger positiv sind. Ich will Ihnen mal so ein bisschen bei den Positiven so ein Gefühl geben, wo wir hinkommen könnten. Also, es gibt eine bekannte Studie, die sagt zum Beispiel für Rindfleisch, Rindfleisch ist ja das, wo wir den höchsten CO2-Fußabdruck haben im Fleischbereich, sind wir potenziell in der Lage, bis zu 90% der Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das wäre eine Ansage. Ähnliche Einsparpotenziale können in Bezug auf den Wasserverbrauch und Flächenverbrauch erreicht werden. Eine wichtige Voraussetzung an der Stelle ist, damit das Potenzial genutzt werden kann, brauchen wir erneuerbare Energien. Ja, die haben wir momentan noch nicht in der entsprechenden Anzahl, wie wir sie gerne hätten. Wir haben aber die Situation, dass wir auch andere Technologien jetzt schon nutzen und darauf setzen, dass wir zukünftig in der Lage sein werden, unseren Energiebedarf aus Erneuerbaren zu decken. Also ich denke an die Elektromobilität. Es ist ja offensichtlich, dass solange wir Gas und Kohle verstromen, nicht die gewünschten Effekte haben können. Anders sieht es halt aus, wenn wir wirklich dann mit den Erneuerbaren weiter vorankommen. Das heißt, auch das wäre hier meine Hoffnung hinten dran. Was heißt Hoffnung? Ich bin davon überzeugt, dass wir mittelfristig genau das hinkriegen werden, dass wir die Erneuerbaren auf weiter Ebene ausgerollt bekommen und auch nochmal zum ganz anderen Preisniveau hinten dran. Ja, je nach Rahmenbedingungen sehen also die Einsparpotenziale unterschiedlich aus. Die einzelnen Tierarten müssten noch unterschiedlich betrachtet werden. Auch wo kommt das Futter für die Zellen her? Wird es klassisch angebaut? Wird das Futter selbst wiederum vielleicht schon auch durch Einzeller erzeugt? Also es gibt da Studien auch mit Blaualgen, die dann das oder mit anderen Einzellern, die das Futter erzeugen. Also es sind doch viele offene Fragezeichen da. Nichtsdestotrotz, wir sehen Potenzial. Und wir haben eigentlich eine typische Situation. Immer bei Sprunginnovationen wissen wir am Anfang nicht, wo werden wir am Ende des Tages landen. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht versuchen sollten, auch vor dem Hintergrund, also wir haben nicht mehr so viele Alternativen. Also unser Zeitfenster als Menschheit, die Erde enkeltauglich zu hinterlassen, das erschließt sich langsam. Insofern können wir es uns aus meiner Sicht gar nicht leisten, eine solche Technologie zu ignorieren, sondern müssen deutlich mehr ins Risiko gehen und schauen, dass wir die wirklich zum Fliegen bringen. Also, unterm Strich, erster Aspekt, Umweltschutz als Vorteil für kultiviertes Fleisch. Zweiter Aspekt, hatte ich schon vorhin angesprochen, 200 Millionen Landtiere, die wir jeden Tag schlachten. Der Großteil unserer Fleischprodukte, die wir hier täglich auf dem Teller haben, die kommt aus der Intensivnutztierhaltung heraus. Das wissen Sie, da sind die Haltungsbedingungen immer wieder auch in der Kritik. Und wir hätten hier eine Technologie, wo wir die Anzahl der Tiere deutlich reduzieren könnten. Also man kann es runterbrechen. Auch da gibt es schöne Studien und Schätzungen. Es wird geschätzt, dass wir aus einer Zellspende von einem Rind zum Beispiel in der Lage wären, bleiben wir mal hier in der Region, wo ich tätig bin, das ganze Oldenburger Münsterland mit Hamburger Patties zu versorgen. Und zwar für jeden Einwohner, für jede Einwohnerin. Also das ist so das, worüber wir an der Stelle an ja, Exponentialwachstum auch wiederum reden. Also Tierwohl wäre ein weiterer Punkt. Und ich muss noch ein bisschen einmal das zugespitzter formulieren. Aus meiner Sicht ist es das erste Mal, dass wir wirklich über Tierwohl sprechen können. Das, was wir bisher diskutieren, ist eine Reduzierung von Tierleid. Also wir hätten hier ganz neue Möglichkeiten, Tierwohl neu zu denken. Wir bräuchten weniger Tiere, wir könnten ganz andere, ja, Haltungsbedingungen dort einrichten und vieles andere mehr. Gehen wir noch einmal weiter, auch das wird schon angesprochen, Thema Weltbevölkerung. Die 10 Milliarden Menschen perspektivisch bis 2050. Wir sehen die Situation, dass es schwierig wird, die Menschen entsprechend alle satt zu bekommen, auch gerade wenn die Zunahme an tierischen Proteinen uns doch bevorsteht. Wir brauchen mehr Anbauflächen etc. Das heißt, was wir hier kriegen, ist eine Technologie, die auch in der Lage ist, das wird im ersten Schritt der Fall sein, wenn sie denn auf dem Markt auf breiter Ebene verfügbar ist, zusätzliche Nachfrage bedienen zu können. Und in dem Kontext haben wir hier die Möglichkeit, wirklich weltweite Ernährungssicherheit auch nochmal anders zu denken. Und wir wissen ja im Zuge auch der multiplen Krisen, die wir alle hier erlebt haben, welche Bedeutung Ernährungssicherheit auch auf der lokalen Ebene hat. Das heißt, wenn wir uns unabhängiger machen können von globalen Wertschöpfungsketten für den Fall der Fälle. Auch das ist eine Technologie, die darauf einzahlen könnte. Und schließlich, nicht minder wichtig, Klimawandel hatte ich erwähnt. Und wir wissen ja sehr genau, was passieren wird. Es werden viele Landstriche nicht mehr zur Verfügung stehen für klassische landwirtschaftliche Bewirtschaftung. Insbesondere der globale Süden wird davon betroffen sein. Das heißt, die Lebensgrundlage von vielen Menschen wird einfach wegfallen. Und was wir jetzt haben, ist eine Technologie, wo wir tierische Proteine, konkret jetzt hier Fleisch, produzieren können, unabhängig von klimatischen Bedingungen und von Bodenqualitäten. Das heißt, wir können das Ganze auch als sogenannte Resilienztechnologie im Zeitalter des Klimawandels bezeichnen. Das heißt, dass wir uns hier in gewissermaßen Sicherheitspuffer schaffen, um mit den Folgen des Klimawandels hier nochmal anders umgehen zu können, beziehungsweise selbige abfedern zu können. Also, Sie sehen, unterm Strich haben wir durchaus eine Reihe von interessanten Potenzialen. Ja, und die Frage ist, wie wird das Ganze sich dann ausgestalten, wenn die Produkte auf breiter Ebene in den Markt kommen? Und jetzt fassen wir mal zusammen, was wir bis jetzt haben. Wir haben gleichen Geschmack. Wir können sagen, die Produkte sind auch noch gesünder, weil ich zum Beispiel weniger oder weil ich keine Antibiotika mehr brauche in der Endstufe. Ich kann sogar sagen, ich kann meine Produkte noch anreichern gezielt mit speziellen Vitaminen und anderes mehr. Das heißt, ich kann meine Ernährung stärker auf meine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Es ist umweltfreundlicher, wie gerade gezeigt, tierwohlkompatibel. Bis hier würde ich sagen, wenn wir da erstmal jetzt einen Punkt machen, bin ich noch nicht sicher, ob die Menschen das auf der breiten Ebene kaufen würden. Aber der letzte Punkt ist für mich der entscheidende Punkt und auch dann der Game Changer, nämlich der Preis. Es ist durchaus möglich, wenn wir in der großen Produktion sind, dass wir günstiger produzieren könnten, als wir es heute in der konventionellen Industrie tun können. Und wenn das passiert, wenn die Preise unter den heutigen Preisen liegen, dann kommt das zum Einsatz, was ich Ihnen vorhin gesagt hatte am Anfang, was Menschen, was Konsumierenden wichtig ist, wenn sie am Point of Sale sind, nämlich Preis, Preis und Preis. Das heißt, das ist so der zentrale Stellschlüssel aus meiner Sichtweise, damit wir hier eine Technologie haben, die von den Konsumierern auch akzeptiert wird und entsprechend auch aktiv nachgefragt wird. Naja, wie wird es denn laufen am Ende des Tages, wenn man das einmal erstmals probiert hat und feststellt, es ist das Gleiche, wie ich kenne. Ich kann keinen Unterschied schmecken, aber es ist dafür nochmal günstiger. Und ich habe die ganzen Vorteile drin. Dann gibt es wenig Gründe, noch zum alten Produkt zu greifen. Aber wie gesagt, da reden wir jetzt über ganz weite Zukunft. Wir reden ja erstmal darüber, dass wir die Produktion skalieren müssen. Wir reden darüber, dass wir eine steigende Nachfrage nach Fleisch haben. Also da wird noch einiges an Zeit vergehen, bis wir uns dann auch über das Thema, wie wird sich das am Ende des Tages ausgestalten zwischen zwei Produktarten oder Herstellungsarten, dass wir uns später darüber unterhalten können. Ich gucke mal ein bisschen weiter in das Thema Ausblick rein. Wir werden, wie eigentlich überall üblich, auch immer wieder Fusionen von Technologien sehen. Das heißt, aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen neue Dinge rein, die dann dazu führen werden, dass wir neue Optionen kriegen. Das eine hatte ich gerade angesprochen unter dem Stichwort Gesundheit. Personalisierte Ernährung ist etwas, was auch schon seit Jahren, wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten diskutiert wird. So richtig funktioniert hat es bis jetzt aber noch nicht. Wir wissen aber alle, wir haben alle einen unterschiedlichen Metabolismus. Wir brauchen alle unterschiedliche Nährstoffe und Co. Wir essen aber alle mehr oder weniger das gleiche Fleisch, trinken die gleiche Milch. Das heißt, da sind wir noch eher ineffizient unterwegs. In dem Moment, wo wir aber in der Lage sind, technologisch unseren individuellen Nährstoffbedarf 24/7 zu tracken, und auch da sind wir ja auf dem Weg, genau das zu tun. Wir vermessen uns ja permanent selber. Denken Sie an Sensortechnologien, Smartwatch und Co. Dann wissen wir, was wir an Nährstofftechnologien brauchen. Ja, und dann können wir gewissermaßen den perfekt auf uns abgestimmten Burger Patty oder die Bratwurst uns herstellen, die dann ja nochmal uns dabei hilft, uns gesünder zu ernähren und mit den besseren Lebensmitteln zu versorgen. Gehen wir noch einen Schritt weiter. Food as a Service. Ja, Sie kennen wahrscheinlich alle den Begriff Software as a Service, Mobility as a Service. Also wir weitern oder erweitern klassische Dinge um neue Dimensionen, was die Nutzenbündel betrifft. Und was wir jetzt aktuell haben, ist ja Fleisch ist oder generell Essen zum Sattwerden, zum Nährstoffe aufnehmen, vielleicht auch für den guten Geschmack. Ja, oftmals für den guten Geschmack. Auch da kann man sich verschiedene Sachen noch denken, was wir mit Essen noch machen könnten. Wir könnten Essen und Gesundheitsprävention stärker verknüpfen, also den Link auch zur personalisierten Ernährung, aber darüber hinausgehen, das Ganze noch mit der Pharmaindustrie weiter verbinden, dann zu schauen, ob wir durch Essen vielleicht gesünder werden, Krankheiten heilen können. Wir könnten in die Richtung gehen. Also es sind eigentlich keine Grenzen gesetzt der Möglichkeiten. Und ich finde es immer super spannend, über sowas genau nachzudenken, zu reden, um dann einfach mal zu schauen, wie kriegen wir es denn hin, wie zuvor gesagt, neue Welten zu denken. Ja, Thermomix, machen wir ein bisschen Schleichwerbung an der Stelle, kennen die meisten von Ihnen auch. Ich habe auch einen in der Küche stehen, der, ja, ich finde ganz praktisch, der ist ja ein durchaus großer Unterstützer. Und lassen Sie uns doch mal in Zukunft gucken, wie könnte der Thermomix der Zukunft aussehen? Wir haben ja schon unser Nährstoffprofil, wir haben die personalisierte Ernährung drin. Wir könnten ja einfach dann zusammenstellen, was wir heute Abend gerne essen wollten, auf der Fleischebene. Und dann druckt unser Thermomix entsprechend genau das Gericht aus, was wir heute brauchen. Das heißt, wir verlagern die Produktion nochmal ganz weit weg vom zentralen Ansatz rein in die einzelnen Haushalte. Jeder von uns hat dann so ein eigenes Ding dort stehen. Und damit können wir uns vielleicht auch unser Schnitzel drucken und vieles andere mehr. Übrigens auch dann wieder etwas, was nochmal einen Hebel hat, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren. Will sagen, es gibt so viele tolle Möglichkeiten an der Stelle. Ich glaube, es ist aus unserer Sicht auch unsere Verantwortung als Gesellschaft genau diese Möglichkeiten auch zu diskutieren, zu erzählen, um positive Narrative zu schaffen und damit auch die Bereitschaft zu schaffen, sich mit dieser, ja, Technologie entsprechend auseinanderzusetzen. Jetzt gehe ich noch weiter rein, hintendran, als Ausblick. Turritopsis dohnii, ich weiß nicht, wer von Ihnen diese schöne Quallenart kennt, wird auch als unsterbliche Qualle bezeichnet. Diese Qualle nutzt ja die Eigenschaft, wenn sie einen Quallenkörper, die Medusa, ausgebildet hat und merkt, dass sie am Ende ihres Lebens erreicht ist, hat sie die Eigenschaft, sie kann sich wieder in Stammzellen zurückverwandeln. Das ist etwas, womit sie quasi unendlich alt werden kann. Und das Spannende ist, vieles, was wir sehen aus der Forschung zu kultiviertem Fleisch, könnte sich auch auf den ganzen humanen Bereich übertragen lassen. Und was wir dort sehen im Bereich von kultiviertem Fleisch, sind zum Beispiel Ansätze, wo sie sogenannte immortale Zelllinien erzeugen, auch bei Säugetierzellen übrigens, die eigentlich das von Natur aus nicht können, um da nochmal Alterungsprozesse ganz anders neu zu denken. Also auch da kriegen wir Technologien nochmal auf andere Weise miteinander in Verbindung gebracht. Oder am Ende des Tages zu sagen, wir reden über sowas wie Longevity, mittlerweile ja auch ein ganz bekanntes Wort. Ja, möglicherweise haben wir damit auch schon den Schlüssel zur Unsterblichkeit der Menschheit in der Hand. Also Sie sehen große Themen, die wir aufmachen. Ja, der eine sagt, freut sich jetzt, ja super, unsterblich wollte ich schon mal werden. Der andere schlägt die Hände beim Kopf zusammen und sagt, ja gut, das war's dann mit meiner Rente. Also will sagen, es kommen eine Reihe von anderen Herausforderungen als uns auf Gesellschaft zu. Und ich glaube, wir tun gut dran, dass wir uns frühzeitig damit auseinandersetzen als Gesellschaft und auch unterhalten, wie wir solche Technologien fördern können, ob wir sie haben wollen oder eben nicht. Wahrscheinlich kommt die Frage auch gleich nochmal in der Diskussion. Es sei vorangestellt, wir haben mittlerweile ein paar Zulassungen für kultiviertes Fleisch auf der Welt, unter anderem USA, in Singapur, in Israel, in Australien. In der EU gibt es einen Zulassungsantrag. Sagen wir mal, es wird eher komplex, weil das sogenannte Novel Food Verfahren zweistufiges Verfahren ist und wir sehen auf der politischen Ebene schon einige Akteure, einige Länder, die sich dagegen positioniert haben, sodass man erstmal davon ausgehen muss, dass wir erstmal in nächsten, ja, absehbarer Zeit wahrscheinlich keine Zulassung sehen werden. Und die Konsequenz ist dann, dass die Technologie natürlich auch in andere Länder abwandern wird. Ja, und damit bin ich dann auch inhaltlich quasi fast fertig. Ich erzähle zum Schluss eine ganz kleine Geschichte. Und ich glaube, dass das etwas ist, was dabei gut hilft, das Ganze einzuordnen. Ich mache ja immer die Erfahrung, wenn man das so erzählt, was passiert in den Zukünften, also Plural dessen, weil wir nicht wissen, was die Zukunft ist, deswegen Zukünfte. Wie könnte das aussehen? Was passiert mit unserer Ernährung, mit dem Fleisch? Für manche ist das dann so, ich weiß nicht, fühlt sich irgendwie komisch an. Und an der Stelle erzähle ich dann mal gerne Geschichte. So, was Sie hier sehen, für die, die noch ganz jung sind, ist eine Telefonzelle. Die steht in Berlin. Sie sehen, es ist ein Podest. Und ich habe die mit meiner Tochter damals zufällig entdeckt. Die müsste damals, ich glaube, 6 Jahre war sie alt, als sie die gesehen hat. Und die hat mich dann gefragt: Papa, was ist das denn? Und gesagt: Ja, Telefonzelle. Aha. Und was macht man damit? Ja, das haben wir früher benutzt, um zu telefonieren. Da war so ein großer grauer oder schwarzer Kasten drin. Da musstest du noch die Nummer eintippen auf so großer Tastatur. Ich habe ja nichts von Wählscheiben erzählt, hätte sie nur verwirrt. Dann war da noch dran eine Schnur, da war ein Hörer dran, also du konntest dich auch nicht so weit weg von bewegen, also eigentlich nur da drin stehen bleiben. Ach ja, und du musstest Geld einwerfen. Viel Geld teilweise. Ja, und da guckt sie mich an und sagt danach: Papa, du erzählst aber immer wieder Märchen. Wieso sollte man denn du so dumm sein, sowas zu machen? So. Und vielleicht, meine Damen und Herren, gehe ich in 30 Jahren mit meinen Enkelkindern spazieren und die werden mich irgendwann fragen: Papa, Opa, wie habt ihr es denn damals mit dem Fleisch gemacht? Wo kam das eigentlich her? Und wenn ich dann das erzähle, was heute der Status quo ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass dann meine Enkelkinder sagen werden: Ach Papa, du erzählst doch Märchen. Wieso sollte man sowas denn machen? Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Sie mitnehmen auf eine kleine Reise in die Zukunft, konnte Ihnen zeigen, was uns kulinarisch bevorsteht, hoffentlich. Und stehen jetzt gerne zur Verfügung und freue mich auf die anschließende Diskussion mit Ihnen.
Nick Linhi und sein Vortrag zur Zukunft des Fleischkonsums. Gehalten hat er ihn am 5. Mai 2026 auf Einladung der Evangelischen Akademie im Rheinland und der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt. Wenn ihr mehr Hörsaal, mehr wissenschaftliche Vorträge wollt in eurem Leben, da wo ihr seid und Zeit habt und nicht unbedingt nur an der Uni, dann schaut euch gern in der Deutschlandfunk-App um. Wir haben irre viele ausgezeichnete Vorträge im Hörsaal schon zusammengetragen, zu Themen, die Antworten geben auf die Fragen unserer Gegenwart. Sönke Neitzels Vortrag, den könnte ich euch aktuell empfehlen. Der Militärhistoriker beschäftigt sich in seinem Vortrag mit den deutschen Wehrmachtsangehörigen, die am 20. Juli 1944 versucht haben, Hitler zu töten. Welche Rolle spielt der Widerstand dieser auch in Angriffskrieg, in Unrecht verstrickten Menschen für die Bundeswehr heute? Für das Selbstverständnis der deutschen Armee im Jahre 2026?
Welches Maß an Verstrickung ist für uns akzeptabel und welches nicht?
Fragt Neitzel. Welche dieser Verschwörer könnten heute als Vorbilder dienen, eine Tradition begründen?
Reisen Sie nach Litauen zu den deutschen Soldaten, stellen die Frage, schauen Sie denen mal in die Augen und stellen die Frage, was ist denn nun das passende Vorbild für einen Panzerkommandanten in Litauen oder einen Grenadier, dessen Aufgabe im Ernstfall ist, in Litauen für das westliche Bündnis zu kämpfen, zu töten und notfalls für uns alle zu sterben.
Seiner Ansicht nach verschleppt und ignoriert das Bundesministerium für Verteidigung die Auseinandersetzung mit dieser Geschichte. Wieso? Das erklärt er im Hörsaal. Das als dicke Empfehlung von mir und außerdem wieder mal vielen Dank für euer Interesse. Ich bin Katja Weber. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.